Vielen Dank, Frieda. Ich finde, bei diesen Einführungen und vor allen Dingen, wenn sie so liebevoll und aufmerksam sind wie diese, ist es immer dieser Anfang, bei dem man sich freut und denkt, guck mal, das bin ich. Und dann schlägt es um an irgendeiner Stelle in das Gefühl, dass man sich geniert. Und dabei ist es das, was du jetzt also vielfältig freundlicherweise dargestellt hast, eigentlich immer nur ein und dasselbe. Es sind nur verschiedene Facetten eines kontinuierlichen Tuns und aus diesem möchte ich heute Abend sprechen. Erwarten Sie, meine Damen und Herren, davon bitte keine neuen Thesen. Nichts Programmatisches und eigentlich überhaupt nichts Neues. Was ich Ihnen mitteilen möchte, sind nur ein paar Erfahrungen mit Gedichten. In einem sehr schönen Buch, das auch deshalb so schön ist, weil man seinen Schlussfolgerungen auf jeder Seite widersprechen möchte, hat Heinz Schlaffer unter der Überschrift Poesie und Wissen gut hegelianisch die formalen Spiele der Poesie als nicht mehr geglaubte Restbestände eines verlorenen mythischen Wissens diagnostiziert. Residuen magischer Praktiken, die ihre Zauberkraft verloren haben und durch ästhetischen Zauber kompensiert werden sollen. Wer allerdings jemals mit Versen ein Kind zu trösten versucht hat, das sich beim Spielen verletzt hat, wird diese reinliche Scheidung Schlaffers bezweifeln. Eines der hier zweckmäßigsten Gedichte jedenfalls vermag erfahrungsgemäß sehr wohl zu zaubern. Ich habe es probiert. Ich zitiere, heile, heile Gänschen, es ist bald wieder gut, das Kätzchen hat ein Schwänzchen, es ist bald wieder gut, heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Wer dem Zauber hier auf den Grund gehen will, tut gut daran, sich das Metrum einzuprägen. Denn dass es bald wieder gut wird, das kann der Tröster lange dreihebig behaupten, ohne dass das verletzte Kind wirklich erleichtert wäre. Es verharrt nur in einer metrisch geweckten, neugierig zuversichtlichen Erwartung. Vollzogen wird die Heilung erst im abschließenden Reimpaar, nämlich durch die vierte Hebung, durch die sich die Schlussverse von den dreihebigen Vorgängern unterscheiden und durch die geballte Wucht zweier betonter Kadenzen. Sie geben diesem Schluss den finalen Nachdruck und den Heilungsbemühungen den gewünschten Erfolg. Heile, heile, Mause, Speck, in 100 Jahren ist alles weg. Da ist der Schmerz weggezaubert, es ist alles wieder gut, basta. Kinder brauchen Metrik. Und nicht die Kinder nur speist man mit Metrik ab, sondern beispielsweise auch die Pferde. Und zwar gleich am Beginn dessen, was man später die deutsche Poesie nennen wird. Auch in den Merseburger Zaubersprüchen, nämlich steckt die eigentliche Magie im Metrum. Ohne Stabreim kein Heilungserfolg. So beschwört Wotan, der es wohl konnte, das kranke Götterpferd. Soße ben renki, soße blurt renki, soße lidi renki. Ben zi bena, blurt zi blurda, lid zi gelidden, Soße gelimida sin. Und wieder steckt der Vollzug des Heilungszaubers in der ominösen vierten Hebung, der zusätzlichen. Weil der letzte Vers um dieses entscheidende Stückchen länger ist als die vorigen, nur deshalb kann er den gewünschten Basta-Effekt erzielen. Allein dank Hebungsdreiheit und betonter Kadenz gelingt die Heilung auch hier. Wer ein Pferd besitzt, möge die Wirkung erproben. Meine Damen und Herren, weil mich als Liebhaber, Leser und Schreiber von Gedichten der Übergang vom Zählen in den Zauber interessiert, vom Handwerk ins Kunstwerk. Deshalb möchte ich heute Abend von nichts weiter sprechen als vom Zählen der Silben. Aus dem großen Feld der metrischen Künste will ich also nur, und sie sind Schwarzkünste eigentlich, will ich nur diesen kleinen Ausschnitt in den Blick nehmen, der von einigen der einfachsten Bausteine aus ein paar sonst wohlbekannte Phänomene in den Blick nimmt, weiter nichts. Damit aber greife ich gleich auch einen Stier bei den Hörnern, der mich als professoralen Leser und Schreiber von Gedichten manchmal bedrängt. Und das ist der zählebige Argwohn gegenüber der Verbindung von Dichtung und akademischer Welt. Wenn es um Gedichte geht, dann sind ja Philologen, jedes Kind weiß es und Lieschen Müller weiß es auch, Fliegenbeinzähler, Silbenzähler. Sie zerstören die Blüte, um ihre Schönheit zu beweisen. Und wenn sie auch noch selber Gedichte schreiben, dann begegnet man ihnen in Deutschland, sehr anders als in Frankreich oder in den angelsächsischen Ländern, noch immer mit dem Verdacht, sie wollten die zerlegten Blüten bloß wieder pedantisch zusammenkleben. Von Poesie und Professoren erzählt mit auch selbstironischer Komik das dritte Kapitel in Heinz Schlaffers Buch. Von der philologischen Verwaltung der Poesie als der letzten Schrumpfform des verlorenen Zaubers. Wo einst Beschwörung und Bann herrschten, da gelten nun Emendationsverfahren, Leithandschriften und Bibliotheksöffnungszeiten. Von der Lyrik sollte man solche Leute lieber fernhalten. Wenn nun aber doch einer davon sprechen will, wie er mit Gedichten lebt und warum er Gedichte liebt, dann bleibt ihm nur eins. Er packe den Stier bei den Hörnern, schlage die Sorgen in den Wind und rede vom Zählen der Silben. In den alten Zeiten, in denen das Zaubern noch geholfen hat, war das Sprechen in Reimen und Rhythmen bekanntlich das verlässlichste Kennzeichen der Inspiration. In jenem metaphysisch-wörtlichen Sinne des Wortes, den Nietzsche unter lässiger Missachtung aller geschichtsphilosophischen Korrektheit noch 1888 als eigene Erfahrung behauptet. Nietzsche: Hat jemand Ende des 19. Jahrhunderts einen deutlichen Begriff davon, was Dichter starker Zeitalter Inspiration nannten? Im anderen Fall will ich's beschreiben. Mit dem geringsten Rest von Aberglauben in sich würde man in der Tat die Vorstellung bloß Inkarnation, bloß Mundstück, bloß Medium übermächtiger Gewalten zu sein, kaum abzuweisen wissen. Es geht dann noch weiter. Aber wer so übermannt wird, der redet in Versen. An den Dithyramben erkennt man den Dionysos. Spätere, weniger starke Zeitalter oder jedenfalls weniger starke Ichs haben eine etwas handwerksmäßigere Auffassung entwickelt vom Verhältnis zwischen Vers und vernünftiger Rede. Ihr gehört meine dankbare Sympathie. Am meisten dann, wenn sich aus ihr eine neue Form jenes Zaubers ergibt, der die einzige und allerdings auch völlig hinreichende Rechtfertigung dafür gibt, dass jemand in unserem vernünftigen Zeitalter in Versen redet, schreibt oder singt. Wo sich die Redeformen und Sprachspiele derart ausdifferenziert haben seit Merseburg, dass das Reden in Versen nur eine Redeform unter unendlich vielen anderen geworden ist, da muss der Zauberstab zum Handwerkszeug werden. Der Zauber, den ich meine, ist mit dem programmatischen Ausdruck des Dichters Harald Hartung die Sache der Hände. Erlernbares und eben darum von Liebhabern der Lyrik so leicht übersehenes oder unterschätztes Handwerk. Was waren das für Zeiten, in denen das Handwerk noch geholfen hat, fragt Hartung scheinheilig in einem Essay. Und er verweist auf jene Widmung, die T.S. Eliot dem Wasteland vorangestellt hat. For Ezra Pound, il miglior Fabrio. Fabrio. Werfen wir zunächst zur Begründung der Fabrikation einen Blick zurück auf einen der großen Zaubermeister der frühen Moderne. Wenn Viktor Shklovsky, der Schutzpatron aller Formalisten, in seinem noch immer erregenden Essay von 1916 die Kunst als Verfahren bestimmt, als Kunstgriff, Priom, dann zielt er nicht auf ein Merkmal unter anderen, sondern auf den Kernbestand. Kunst, so beschwört Shklovsky seine Leser, Kunst besteht in ihrer Technik, dem Werk der Hände, sie ist ihr Verfahren. Was sie ansonsten noch sein mag, Appell, Weltanschauung, Selbstzeugnis, das hat sie mit anderen Sprachspielen gemeinsam. Das Poetische an der Poesie ergibt sich aus dem Vers, aus dem Versfuß, aus dem, was kein vernünftiger Mensch in seiner Gebrauchsrede tun würde, aus zum Beispiel dem Zählen von Silben. Inbegriff aller künstlerischen Verfahren ist für Shklovsky, Sie wissen es, die Erschwerung der Form, also die Etablierung von Wahrnehmungswiderständen. Aber um nichts Geringeres geht es bei dieser Technik als um die affektive Wiedergewinnung der Welt. In einem noch etwas früheren Essay, unter dem mit fast religiösem Pathos auftretenden Titel »Die Erweckung des Wortes«, beklagt Shklovsky, nicht viel anders als der ferne Nachbar Rilke, den Tod der Dinge. Und er erläutert, wir haben die Empfindung der Welt verloren. Wir sind wie der Geiger, der den Bogen und die Saite nicht mehr fühlt. Wir sind nicht mehr Künstler unseres Alltags. Wir lieben unsere Häuser und unsere Kleider nicht und trennen uns leicht von einem Leben, das wir nicht empfinden. Nur die Schaffung neuer Formen in der Kunst kann dem Menschen das Erlebnis der Welt zurückgeben und die Dinge erwecken, damit man sie sehen kann und sie nicht nur wiedererkennt. Wem das noch immer zu magisch und zu feierlich klingt, der sollte jetzt für einen Augenblick nicht an Geiger und Bogen denken, an Häuser und Kleider und andere rilkische Ingredienzien, sondern an Hühner. Die Physiologen, die zurzeit ja auch in der Literaturwissenschaft eine gewisse Konjunktur haben, lenken unsere Aufmerksamkeit auf die Frage, warum die Hühner eigentlich immerfort mit dem Kopf rucken. Die Antwort lautet, weil ohne diese alle paar Sekunden erfolgende Neujustierung des Gesichtsfeldes das Bild auf ihrer Netzhaut verblassen und verschwinden würde, weil die Hühner sonst blind im Weltnebel stünden. Und weil sie nicht wie wir Menschen Augäpfel besitzen, die zu diesem Zweck pausenlos unmerklich zittern. Deshalb müssen die Hühnerköpfe rucken, die Augeneinstellung ändern. Für das, was Shklovsky unsere Empfindung der Welt nennt, ist die Kunst als Verfahren dieses Rucken. Denn der selbst auferlegte Zwang der künstlichen Norm behindert die freie Rede nicht nur nicht, sondern macht sie erst möglich, weil er, dieser Zwang, von der unbemerkten Norm des Gewohnten befreit. Was man mit Shklovsky den Widerstand der Form genannt hat oder Astranjenje, Verfremdung, das ist nicht die Begrenzung der poetischen Rede, sondern ihr Beginn. Buchstäblich so, als Beginn, hat die Dichterin Inger Christensen sich ja in einem Lebenswerk das Universum erschlossen, hat sich Buchstabe für Buchstabe der Welt vergewissert, tastend und probierend, Wort für Wort, und das ist seltener wahrgenommen worden, Silbe für Silbe. Wirklich nur eine einzige Silbe steht am Anfang ihrer Großgedichte. Es ist das elementare D, der Titel ihres großen Buches. Also das hinweisend konstatierende Da, das. Man erinnere sich an Jorge Luis Borges und sein in derselben Absicht einsilbig überschriebenes Gedicht Soy, ich bin. So fängt es an bei Inger Christensen. Erst ein, dann zweisilbig im tastenden Feststellen des Daseins, des Anfangens, des Weitergehens. De, de war, de, so er, de begünnt. De er, de bliver will, de bliver till de o de o de. Das ist das, so hat das begonnen, das ist, das wird zu dem und zu dem und zu dem. In Inger Christensens Alphabet dann bilden sich vor unseren Augen aus Buchstaben und Silben mit den Wörtern zugleich, und auch das ist oft übersehen worden oder überhört worden, die kleinsten rhythmischen Sequenzen aus. Die Welt, die in diesem wunderbaren Gedichtbuch vor unseren Augen neu entsteht und sogleich wieder zu vergehen beginnt, diese Welt ist von der ersten Zeile, von der Urzelle dieses Weltgedichts an, nicht nur Bedeutung, sondern auch rhythmischer Klang. Abrikos träerne finis, abrikos träerne finis. Anders als im einsilbigen de, da, steckt hier im dänischen Wort finnes neben dem Finden auch der Finder, der Mensch in seiner Beziehung zum Daseienden. Wer je gehört hat, wie Inger Christensen selbst diese Zeilen gesprochen hat, die Herr das Wort von der Poesie als der Ursprache der Menschheit unerwartet wörtlich nahm, der hat diese Klangqualität des Textes für immer im Ohr. Die Urpoesie dieser Anfangssprache liegt nicht allein in der offensichtlichen Verdoppelung der Wörter, in der die Zeichenbildung sich staunend selbst anschaut, sondern sie liegt auch in der wie von selbst entstehenden Fügung der Silben zu einem Versfuß, der nicht einmal ahnt, dass er jemals so heißen wird. Das wie ein langsamer Gongschlag wiederholte Leitwort Finnes, gibt es, gibt es. Er gibt zwei unterschiedliche Silben und wie aus Morgen und Abend der erste Tag wird, so wird hier aus betonter und unbetonter Silbe der erste Versfuß. Abrikos treierne Finnes, Abrikos treierne Finnes, breinerne Finnes, o Brombeer, Brombeer, o Brom Finnes, o Brinten, Brinten. Dieses Finnes gibt es und diese Lust an der schieren Klangwiederholung. Sie ähneln in ihrer Verbindung jenem Urtrocheus, mit dem jeder Mensch die Sprache erfindet. Mama, Papa, Dada. Aus diesem ersten Trocheus heraus lässt Inger Christensen in dieser zunächst in keiner Weise metrisch regulierten Dichtung ihre Sprachwelt emporwachsen, die für die schon längst automatisierte Wahrnehmung ihrer bezauberten Leser die Dinge erweckt und das Erleben der Welt zurückgewonnen hat. Alphabet ist aus diesem Grund, aus diesem Urgrund heraus, eines der großen Weltgedichte der Moderne geworden. Übertroffen allenfalls noch durch den Zyklus, in dem dieses Lebenswerk in einer weitaus vertrauteren Form des Silbenzählens zu Ende gegangen ist, im klassischen Sonettenkranz, das Schmetterlingstal Sommerfugledälen.